Radio 1.
Am Wochenende hatte ein Messerangriff in der Berliner U-Bahn tödliche Folgen. Als Reaktion auf diese schreckliche Tat wird wieder über die Ausweitung von Messerverbotszonen diskutiert. Der Senat will schnelle Konsequenzen der Bluttat. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat gestern nach einer Senatssitzung erklärt, dass er eine Ausweitung der Waffen- und Messerverbotszonen auf den öffentlichen Personennahverkehr für den richtigen Weg halte. Auch der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk kann sich das vorstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass solche Verbotszonen nochmal vor allen Dingen eine Sichtbarkeitswirkung haben, weil solche Verbotszonen, ehrlicherweise, ist ja heute schon so, dass auch in unserer Hausordnung drinsteht, dass sie sowas gar nicht beihaben dürfen und sollen. Aber es gibt noch mal eine andere Grundlage, vor allen Dingen auch für die Polizei.
Eine der wenigen Studien zur Wirksamkeit von Waffenverbotszonen kommt aus Leipzig, wo das sächsische Innenministerium bereits 2018 eine erste Waffenverbotszone eingeführt hat.
Über die Ergebnisse dieser Studie sprechen wir mit Christoph Meißelbach. Er ist Politikwissenschaftler und freiberuflicher Sozialforscher aus Dresden und wissenschaftlicher Koordinator am Sächsischen Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung. Guten Morgen, Herr Meißelbach.
Schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Was hat denn die Waffenverbotszone in Leipzig laut dieser Studie gebracht?
Ja, zuerst muss man sagen, dass es schwierig ist, sowas wirklich exakt festzustellen. Auch unsere Studien zur Leipziger Waffenverbotszone müssen sich auf bestimmte Phänomene, bestimmte Daten konzentrieren. Man darf das also jetzt auch nicht als endgültige Fakten über die Wirkung solcher Verbotszonen ansehen. Das muss ich einfach als Wissenschaftler seriöserweise dazu sagen. In dem, was wir untersucht haben, zeigt sich aber, dass die Waffenverbotszone zentrale Ziele nicht oder nur sehr bedingt erreicht. Also das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung vor Ort wurde dadurch nicht messbar gesteigert, was ein erklärtes Ziel war. Im Gegenteil, viele fühlten sich eher dadurch behelligt und eingeschränkt aufgrund der höheren Kontrolldichte, aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel auch keine Selfie-Sticks, also diese Teleskopstangen fürs Handy, mehr in diese Zone reingebracht werden konnte, was dann auch unter Touristen für Stirnrunzeln gesorgt hat. Die Kriminalität, die ging nur kurzfristig zurück. Das können wir mit polizeilichen Prozessdaten gut zeigen und müssen da von einem Strohfeuereffekt sprechen. Ja, ein halbes Jahr lang kann man wirklich sehen, dass sich da was getan hat. Aber nach ungefähr einem halben Jahr ist die Kriminalität wieder auf Ausgangsniveau. Und auch in dem halben Jahr vorher konnten wir in räumlichen Analysen entdecken, dass es in Wirklichkeit zu einem Teil auch nur zu einer Verlagerung der Kriminalität in die Umgegend gekommen ist. Jetzt könnte man sagen, naja, immerhin ist das sozial gerecht, die Kriminalität gleichmäßiger auf die Gegend verteilt zu haben. Hm. Aber das ist auch ein bisschen zynisch und ist, glaube ich, nicht genau das, was man damit bewirken möchte.
Ich sage es Ihnen aber ganz ehrlich, warum muss man überhaupt mit einem Messer durch die Stadt spazieren?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass das Tragen von Messern in der Öffentlichkeit in Deutschland ja gar nicht generell erlaubt ist. Es gibt einen komplexen rechtlichen Rahmen, den Ihnen Juristen besser erklären können, der übrigens im Oktober 2024 auch nochmal wieder verschärft wurde für öffentliche Veranstaltungen und für den öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit. Also im Grunde gilt so eine Messerverbotszone schon deutschlandweit, was offenbar solche Taten nicht verhindert. Mhm. Ob man Messer nun überhaupt noch mitführen darf, das hängt von Typ, Klingenlänge und so weiter ab. Es hängt aber auch, und das ist hier wichtig, von sowas ab, was man berechtigtes Interesse nennt. Zum Beispiel könnte man ja Handwerker, Köchin, Jäger, Anglerin, Outdoor-Arbeiter sein. Man könnte Brauchtumspflege machen, was man vielleicht belächelt, aber anderen eben ganz wichtig ist und eben bei Trachtenkleidung sowas dazugehört. Man könnte fischen, tauchen, bergsteigen, man könnte zum Camping gehen, zum Picknick. Ja, Sie lachen, aber so ist es nun mal. Und das ist der Teil einer sozusagen eines freien, selbstbestimmten Lebensglücks, was man in einer freiheitlichen Ordnung verfolgen kann. Ja. Und jetzt muss man sich eben fragen, wie verhält sich das zu Ihrem Unsicherheitsgefühl, wenn Sie in die U-Bahn einsteigen.
Genau, ich bin in der Bahn und ich möchte da nicht mit Leuten sitzen, die jederzeit ein Messer zücken könnten. Also welches Sicherheitskonzept schlagen Sie denn vor?
Also, verstehen Sie mich nicht falsch, man kann sowas machen und es wird ja auch gemacht.
Nee, Sie finden es ja, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Sie haben ja gesagt, was Sie nicht gut finden. Was machen wir denn stattdessen?
Ja, was machen wir stattdessen? Man könnte sich mal fragen, ob das Sicherheitskonzept überhaupt der richtige Zugang ist. Wie gesagt, man kann das alles machen und wird damit auch manches bewirken. Ob man damit wirklich bewirkt, dass jemand, der psychisch krank, politisch radikalisiert oder ansonsten sozusagen von der Gesellschaft weggespült ist, dann in so einer Situation sowas macht, das weiß ich nicht genau. Ich wage es aber zu bezweifeln. Wir müssen uns vielleicht als Gesellschaft zumindest zusätzlich zu solchen teilweise symbolpolitischen Maßnahmen, das hat ja der O-Ton eben gerade auch ganz offen zugegeben, dass es da also auch um eine symbolische Kommunikation geht und weniger um die konkrete Problemlösung, zusätzlich dazu sich zu fragen, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Phänomen um? Denn im Fall von solcher Messerkriminalität ist das Phänomen ja relativ klar umrissen. Es geht um junge Männer, die irgendwie Halt und Einbindung verloren haben in die Gesellschaft. Das ist jetzt sehr grob formuliert für die Zwecke so eines kurzen Interviews, denen es sozusagen an Sinn fehlt, die kein konstruktiver Teil der Gesellschaft zu werden vermochten. Und da kann man und sollte man sich ja auch hingucken, wie gehen wir als Gesellschaft mit solchen jungen Männern um? Bieten wir ihnen genügend Gelegenheit, ihre sozusagen Milieu-, Geschlechts- und kulturspezifischen Sinn, Wünsche und so weiter zu befriedigen? Und dann könnte man das sozusagen als ein größeres soziales Problem sehen, mit dem wir uns auch befassen müssen, statt sozusagen beim Aufkommen von krassen Situationen dann mit krassen Maßnahmen situativ zu reagieren, was wie gesagt trotzdem deswegen nicht rundheraus zu verurteilen ist.
Waffenverbotszonen bringen nicht viel. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie zu einer Waffenverbotszone in Leipzig. Langfristig bringen sie nichts, sagt Christoph Meißenbach. Er ist wissenschaftlicher Koordinator am Sächsischen Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.